Reptilien-Auffangstation München, der Podcast. Hallo, schön, dass ihr zur 7. Folge von Wissen schützt Tiere, dem Podcast der Auffangstation für Reptilien in München dabei seid. Ich bin Manuela Bauer und führe euch als Host durch unser heutiges Thema, die Münchner Urviecher. Was es mit denen auf sich hat, darüber spreche ich mit dem Leiter der Auffangstation für Reptilien in München, Dr. Markus Bauer. Hello Markus again.
Hallo Manu.
Wir wollten uns ja eigentlich immer im Naturgarten im Münchner Süden treffen, aber das Wetter ist so wechselhaft, das wäre vielleicht mit der Audioaufnahme ein bisschen schwierig, wenn es regnet. Jetzt muss ich so ein bisschen was über meinen Garten erzählen und auch den Hörerinnen und Hörern, damit die sich ein bisschen was drunter vorstellen können, ne? Also eigentlich ist es ein Schrebergarten, den habe ich nach 7-jähriger Wartezeit von der Stadt München 2018 bekommen, der ist so 450 Quadratmeter groß. Er liegt traumhaft schön an einem Bach mit Forellen und Enten, aber wir haben auch einen Biber, da sind nicht alle Gärtner so drüber begeistert, weil der hat schon ein paar Bäume platt gemacht für seinen Damm, den er da baut. Einen Eisvogel habe ich gespottet, da habe ich dir ein Foto geschickt.
Wunderschön ist der.
Ja, einen Dachs, einer ist anscheinend, der Partner ist anscheinend gestorben, den hat unser Vorstand im Auwäldchen gefunden. Dann Füchse, Hermelin, Gartenschläfer, Igel. Hupsi, die Krähe, der kann schon ein paar Tricks. Spechte, Spatzen, Meisen und in meinem Teich leben Molche und Frösche. Und letzte Woche war im Steingarten sogar eine Ringelnatter beim Sonnen.
Wow.
Also sind ein paar Urviecher dabei, Münchner Urviecher, ne?
Sehr schön, wunderbar. Blöde Frage, ja? Schrebergarten muss doch eigentlich für Gemüse genutzt werden.
Auch?
Warum da? Ach so, okay.
Ich bin am Gemüse anbauen und Obst anbauen.
Ah, okay.
Ja, aber ich bin halt Naturgarten, mir war das wichtig mit dem Zertifikat. Ich will ja mehr für den Artenschutz tun. Ja, nicht so sehr für die Tomaten, sondern mir liegen mehr die Viecher am Herzen, die Münchner Urviecher.
Sehr schön.
Mhm. Wie war das denn bei euch? Ihr habt ja mit dem Projekt dieser heimischen Arten 2022, habt ihr die Münchner Urviecher gestartet. Was war denn der Anlass?
Ja, im Grunde war das eine Kooperation mit der Akademie für Zoo- und Wildtierschutz, die eben gesagt hat, ob wir nicht Lust hätten auf ein lokales Projekt im Rahmen unserer Arbeit. Und das fand ich ganz spannend und dann haben wir uns überlegt, was könnten wir denn tun? Und es waren jetzt nicht unbedingt Mooshammer und sonstige gemeint, sondern eben die Tiere, die aus dem Münchner Umland zum Teil auch in die Stadt kommen. Also da mussten wir uns einen Namen überlegen. Und wir haben uns überlegt, wir nehmen die Urviecher, weil sie ja urtümliche Tiere sind quasi, die ja schon seit ewig langen Zeiten auf dieser Welt leben und die langsam immer häufiger in die Stadt kommen und da Gartenteiche besiedeln oder in Gärten auftauchen. Ja, weil sie haben ja keine andere Chance mehr, weil das Umland ist landwirtschaftlich so stark genutzt, dass eben hier Brachflächen besiedelt werden, aber auch Parks und Gärten.
Und was beinhaltet dieses Projekt genau, Markus?
Ja, im Grunde ist es nur ein Krönchen auf unserem eigentlichen Job, weil wir kriegen ja über den Sommer, also ab April etwa, kriegen wir fast täglich Anrufe und Mails, weil Bürgerinnen und Bürger im Garten irgendwas sichten und es nicht zuordnen können. Also einfach, da kommen dann so Anrufe wie, ich habe ein Krokodil im Teich, am Schluss ist es ein Molch.
Ein
oder,
Molch?
Ja. Oder,
du weißt die, schon, wie groß Molche sind natürlich.
Ja, natürlich, aber die Leute wissen es nicht. Und wenn da irgendwo eine Ringelnatter gesichtet wird, dann ist es oft für die Menschen im ersten Moment gleich eine grüne Mamba, weil die kennt man aus den Medien, aber was bei uns lebt, ist den Leuten eigentlich sehr wenig bekannt. Und wir werden dann auch immer gebeten, dass wir kommen, die Tiere einfangen. Das machen wir aber nicht, weil ja streng geschützt und deswegen versuchen wir da eher aufzuklären. Wir haben gesagt, Mensch, lass uns diese Informationen sammeln und gucken, ob man so Hotspots findet, weißt du, dass man eben sagt, okay, am Isarufer könnte man für die Ringelnatter noch was tun.
Mhm.
Und das ist eigentlich der ursprüngliche Grund für die Münchner Urviecher gewesen.
Mhm. Und also die sollen die Sichtungen bei euch melden. Ich meine, jedes Mal hinfahren und dann ist es halt doch kein Krokodil. Das ist ein bisschen aufwendig, verstehe ich schon gut.
Ja, und ich meine, meistens, wenn man sich dann ein Foto schicken lässt, ist sehr schnell klar, was es ist.
Mhm.
Und wir haben uns halt auch überlegt, wir wollen mit unserem Schlangenbestimmungsschlüssel, den wir auf der Homepage haben, auch der Feuerwehr und der Polizei, die da ja häufig gerufen wird, eine Möglichkeit geben, die Tiere zu erkennen und dann eben schon, bevor es bei uns landet, sagen zu können, Leute, cool down, es ist eine heimische Ringelnatter, kein Grund zur Sorge.
Mhm.
Oder es ist jetzt kein böser, zugewanderter Ochsenfrosch, sondern einfach nur ein heimischer Frosch, den wir schützen müssen.
Ist der Ochsenfrosch gefährlich?
Nee, gefährlich ist er nicht, aber er ist invasiv. Wenn man da so in Baden guckt, wo das Klima besser ist als bei uns, also stabiler ist, da sind Ochsenfrösche mittlerweile ein Problem, weil die sich massiv vermehren, aber die heimischen Tiere völlig verdrängen oder auffressen.
Aber das mit der Ringelnatter und der Kreuzotter verwechseln, das kann ich sogar ein bisschen nachvollziehen, muss ich dir sagen. Also nicht jetzt die letztens, die so brav da eingeringelt sich gesonnt hat, aber einmal war ich beim Johannisbeer pflücken zum Beispiel und da sind wir einander begegnet das erste Mal und da ist die halt so davon geschossen, dass ich nicht sehen konnte in der kurzen Zeit, mit was ich es zu tun hatte. Was sind denn die auffälligsten Unterschiede zum Beispiel von Ringelnatter und Kreuzotter?
Also die Ringelnatter wird viel, viel größer, sie ist graziler, also die ist deutlich schlanker im Gesamtkörper als die Kreuzotter. Die Kreuzotter wirkt eher so ein bisschen stumpig.
Mhm.
Also, was weiß ich, wird 70, 80 Zentimeter groß und wirkt gedrungen.
Mhm.
Sie hat in der Regel das dunkle Zickzackband auf dem Rücken. Also nicht wie in den Alpen, wo sie fast immer schwarz ist. Die Männchen sind ganz hell als Grundfarbe und haben dann wirklich ein lackschwarzes Zickzackmuster am Rücken. Und die Ringelnatter hat halt ein mega tolles Erkennungsmerkmal, nämlich diesen quietschig-gelben Fleck hinter den Augen.
Mhm.
Also so halbmondförmig ist der meistens. Heute kann man sich nicht mehr ganz drauf verlassen, weil wir auch jetzt die Barrenringelnatter in Bayern haben, die ist ein bisschen dunkler und da wirkt dieser Fleck so ein bisschen wie mit Ruß überzogen, aber er ist immer noch da und immer noch sichtbar. Und was lustig ist, ist, dass ganz oft die Leute, wenn ich frage, hat die einen gelben Fleck am Kopf? Ja klar, das muss doch was Tropisches sein wegen diesem Fleck. Nee, der gehört so und der gehört hierher.
Und die werden ziemlich groß, diese Ringelnattern, ne?
Ja, bis zu 1,50 Meter können große Weibchen schon werden.
Und alt werden sie auch, 20 Jahre habe ich gelesen.
Ja, wenn man sie lässt.
Die sind ja sogar meldepflichtig, aber nicht jetzt wegen, weil es ein Gefahrtier ist, sondern weil sie bedroht sind, ne?
Meldepflichtig nur, wenn du sie zu Hause pflegen willst. Also da brauchst du dann Herkunftsnachweise und musst sie melden. Aber wenn jetzt die Frau Huber irgendwo am Flaucher oder wo eine Ringelnatter sieht, die muss sie nicht melden.
Ach so, ich dachte, ich hätte sowas gelesen. Also vielleicht nicht pflichtig, ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber gab es irgendwo eine Stelle, wo man die melden kann auch, einfach weil sie bedroht sind.
Genau, also im Grunde kann man sie jetzt auch bei uns melden. Wir machen dann, wir kartieren quasi und gucken, wo gibt es die Tiere, wo kommen sie vor. Das schon unter NABU zum Beispiel oder der Landesbund für Vogelschutz, die interessieren sich da auch sehr dafür, weil ja die Ringelnatter ist Teil eines Lebensraums und in diesem Lebensraum gibt es auch noch ganz viele andere schützenswerte Arten, wie Frösche zum Beispiel, weil die Ringelnatter lebt von Fröschen und dann fügt sich da immer quasi so ein ökologisches Bild.
Ja, weil du sagst Lebensräume. Also einen Frosch habe ich mal bei mir entdeckt, der war so golden. Und diese Molche, die haben wir unter den Seerosen entdeckt, die klammerten so unter den Seerosen. Da sind wohl anscheinend wirklich mehrere. Ich frage mich, wie die in diesen Teich da reingekommen sind überhaupt.
Ganz einfach. Die leben über den Sommer auf dem Land und leben da in möglichst naturnahen Gärten und Bereichen. Die brauchen dann Laubschüttung, die brauchen ein bisschen Moos, die brauchen Totholz, wo sie im Sommer drunter leben, genauso wie die Erdkröte. Und sie brauchen vor allem Insekten. Und zum Frühjahr wandern Molche in Gewässer, um da zu laichen und ziehen dann über den Sommer wieder aufs Trockene und die Jungtiere wachsen im Teich heran und sind im Herbst fertig und gehen dann wieder raus
und suchen
sich einen Lebensraum.
Ja, da war ich auch mal total verblüfft, weil ich wollte den Teich vom Laub säubern ein bisschen, weil da ist eine Hasel genau drüber und da fällt halt wahnsinnig viel Laub rein. Und dann irgendwann kippt er mir halt, ne, weil alles nur noch braune Brühe ist. Und dann habe ich dann mit dem Netz da den Schlamm raus und mich gewundert, weil da ganz viele krabbelnde kleine Tiere waren, die ganz schnell wieder ins Wasser wollten.
Genau.
Und das waren noch im Larvenstadium, waren das die Molche, ne?
Ja, also zum einen die Molche, aber man findet eben auch kleine Krebstiere, man findet Libellenlarven. Und die brauchen die Molche wieder, um groß zu werden. Und im Grunde hat man mit so einem Mulm da unten natürlich schon mal eine Grundlage dafür gelegt, dass andere Tiere überhaupt am Leben bleiben können. Und weil du die Kreuzotter genannt hast, Kreuzottern gibt es nur, wo es Frösche und Kröten gibt, weil die Babys, die im Herbst geboren werden, fressen diese jungen Frösche und Kröten. Mhm. Und ohne die werden sie nicht groß.
Aber generell muss ich ja sagen, Insekten sehe ich so gut wie gar keine mehr. Das ist wirklich erschreckend.
Insektensterben ist ein riesiges Problem, aber ich sehe das in meinem Garten. Ich habe hier quasi mit Duldung der Münchner Wohnen auch so einen Guerilla-Garten angelegt rund ums Haus und pflanze da auch bewusst zwischen den Blumen so Sachen wie ein Fenchel, damit bestimmte Schmetterlinge ihre Eier dran legen und können und die Larven was zu fressen haben, also die Raupen. Mhm. Ich habe einen wunderbaren Brennnesselstrauch in meinem Garten, den ich eigentlich hasse, weil ich immer reinfasse, aber der ist halt für die Schmetterlinge da. Und wenn du so einen typisch aufgeräumten deutschen Garten hast, ist der natürlich für die Tiere tot. Du brauchst eigentlich von Frühjahr bis Herbst Pflanzen, die da blühen. Du brauchst heimische Pflanzen, weil sie eben für Schmetterlingslarven wieder Nahrung bieten. Und da sehe ich bei mir jetzt schon nach 4-5 Jahren, dass man plötzlich wieder Schmetterlinge sieht, dass man Hummeln, Wildbienen sieht und Schwebfliegen und ganz viele andere Krabbler. Aber das braucht Zeit, ne? Weil ich meine, der schönste Garten muss besiedelt werden und somit über ein paar Jahre auch mit so Schmuddelecken leben wie Laub und totem Holz und solche Geschichten. Ein total aufgeräumter Garten ist ökologisch tot.
Ja, mit den älteren Gärtnern gibt es da manchmal so ein bisschen, Disput. Darum wollte ich ja unbedingt diese Naturgarten-Zertifizierung. Weil da hieß es dann schon, die lässt den ganzen Müll da, das vermüllt ja alles, ja. Und das waren einfach nur Rückschnitthaufen, ne? Weil ja in den Stängeln noch die Eier drin sind, irgendwie, wenn man, ich versuche ja eh, das rauszuzögern mit dem Rückschnitt, aber irgendwann geht's nicht mehr, ne?
Ja.
Und dann lege ich sie hin oder ich bündel sie und stell sie hin und selbst das wird dann bemängelt. Als Müll, Vermüllung.
Ja, bei mir gucken die Leute im Herbst auch, weil ich lasse es stehen und schneide es erst im Frühling ab. Und es sieht natürlich verratzt aus, ist ja ganz klar. Aber ich erkläre es den Nachbarn, ich denke du auch. Und dann wird es halt geduldet.
Ja, ein nettes war auch, plötzlich kam das Wiesenschaumkraut. Ja, unglaublich toll. Und der ältere Nachbar, der meinte dann auch, ja, das ist Springkraut und so weiter und das musst du raus, das kriegst du nicht mehr los. Und so sag ich, nee, das ist Wiesenschaumkraut und das ist die Nahrungsquelle für den Aurora-Falter.
Genau, und
nur wenn du das hast, dann kommt
hast
der.
Du ihn im Garten im genau, Frühling.
Genau, ich habe Aurora-Falter, ne? Ja, das ist aber total spannend, wie das eine das andere bedingt und wie das dann einen Kreislauf gibt, ja. Da kapiert man das erst so richtig, ja, wenn man es vor Augen hat. Aber wie gesagt, das mit den Insekten sterben ist dramatisch.
Ja, und ich bin der Meinung, dass da jeder von uns ein bisschen was dafür tun kann. Die Stadt München bemüht sich ja auch sehr, dass zum Beispiel, wo gebaut worden ist, nicht mehr mit Rosen bepflanzt wird oder so, sondern dann eben mit Wildkräutern. Da gibt es in Schwabing ein paar schöne Beispiele dafür. Da passiert schon was und wir müssen da auch dranbleiben. Aber das heißt halt auch Mut zum Holzhaufen.
Ja, also meine Gartennachbarin, die zuerst das Naturgartenzertifikat hatte, die arbeitet beim Ministerium, beim Umweltministerium, in so einem Referat für München blüht, glaube ich, heißt es, wenn ich mich richtig erinnere. Und die sorgen eben für zum Beispiel so Begrünungen von Firmendächern, ne? Oder so Beratungen, wie man so ein Firmendach begrünen kann mit Wiese und Blumen und so weiter. Also da passiert schon was, aber tendenziell hat sie gesagt, gehen da die Gelder weg, also zurück für solche Projekte und ja.
Aber was man zum Beispiel ganz toll sieht, wenn du heute so mal durch die Stadt fährst, dass viele Leute auch so Guerilla-Gärten zum Beispiel auf den Grünstreifen einrichten.
Absolut, ja, ja.
Das ist bei mir nicht geglückt. Also es wäre angewachsen und es würde auch blühen. Aber dann kommt halt gefühlt alle 14 Tage so ein Trecker und schreddert es wieder. Jetzt versuche ich dann immer die Wildpflanzen, die ich da mal ausgesät habe, wieder zu finden und eben in meinen Garten umzusiedeln, wie Malven und Wiesen, Salbei. Der würde da toll kommen, aber sie metzeln ihn halt um, weil der Grünstreifen muss einsehbar bleiben, damit keine Unfälle passieren. Ja, blöd gelaufen.
Ja, Stichwort Lebensräume, ne? Da müssen wir ja wirklich ganz bewusst mit dran gestalten, weil die wirklich immer weiter dezimiert werden. Ich habe da extra eine Tonne Kies vom Kieswerk geholt, um diesen Steingarten anzulegen. Aber ich habe jetzt weder eine Zauneidechse noch eine Mauereidechse. Was habe ich denn da falsch gemacht? Oder sind die hier nur noch so selten?
Also zum einen sind sie selten, wobei die Mauereidechse eigentlich schon ein Kulturfolger ist, der auch übrigens bei uns gar nicht heimisch wäre. Der kam über einen alten Rangierbahnhof in München, kamen die bei uns an und haben sich super vermehrt. Also wir haben in den Glashäusern in Chelonia zum Beispiel Unmengen Mauereidechsen, aber eben auch Zauneidechsen, die du dann unterstützen musst. Aber dass die sich ansiedeln können, da reicht ein Steingarten meistens gar nicht, sondern da bräuchte man dann eine sogenannte Eidechsenburg. Die geht durchaus einen Meter in den Boden und bietet da Überwinterungsmöglichkeiten.
Oder da oben hätte ich wahrscheinlich auch bauen müssen, ne? Eine
genau.
Richtige Mauer einfach, ne?
Ja, eine Mauer nicht zwingend, sondern Totholz und so weiter. Aber die Zauneidechse ist wirklich nach wie vor sehr selten. Für die muss man wirklich Unterstützungsmaßnahmen ergreifen.
Also in Baden-Württemberg bei einem Freund, da wimmeln die wie verrückt, die Mauereidechsen. Es ist sehr, sehr trocken. Es ist dort auch mal 5 Grad wärmer als bei uns, ganz unten da bei Straßburg. Und die darf man ja nicht aus der Natur entnehmen, sonst hätte ich sie schon beinahe heimlich umgesiedelt.
Ja, aber wenn es irgendwo in der weiteren Umgebung welche gibt, dann kann man schon im Laufe der Jahre damit rechnen, dass Jungtiere zuwandern. Genauso macht es die Blindschleiche im Grunde auch. Wenn man ihnen eben Lebensräume bietet. Und das ist auch wichtig, dass ein Lebensraum, den wir schaffen, natürlich nur eine Insel ist.
Ja.
Und auf die Insel musst du erstmal kommen. Das heißt, wenn um dich rum nur noch Schottergärten wären, würden die Tiere es gar nicht bis zu dir schaffen. Und das ist ja mit ein Grund, warum man diese Kiesgärten verboten hat mittlerweile.
In Baden-Württemberg, weiß ich.
Ja. Aber in Bayern wird es schon auch ungern gesehen und ist vielleicht sogar schon verboten. Da müsste ich jetzt nachlesen.
Ich glaube, die haben es auch erfunden in Baden-Württemberg. Als ich dieses erste Mal gesehen habe, war ich fassungslos. Also wie man das als Mensch sowohl schön finden kann, als auch, ich meine, das erzeugt ja eine Wahnsinnshitze im Sommer.
Ja, die Hitze wäre ja vielleicht für manche Arten sogar toll, aber da lebt halt nichts, ne?
Was kann ich denn noch alles machen, um den da im Garten den Lebensraum für heimische, für Amphibien und Reptilien attraktiver zu machen? Also wir haben schon gesagt, diesen Kies, Steingarten, eine Mauer, hast du gesagt, und dann tief in die Erde rein, weil sie da überwintern.
Ja, und eben Benjeshecken zum Beispiel, also eben den Rückschnitt nicht auf die Deponie fahren, sondern eine Totholzhecke draus zu machen, da wachsen dann mit der Zeit auch wieder Pflanzen raus. Mhm. Das kann man ganz schön sehen im Tierpark, da ist die Benjeshecke ja ein wichtiges Gestaltungselement. Wir können Baumstuppen stehen lassen, wir können Holz verrotten lassen, ganz wichtig Teiche. Mhm. Und zwar keine Teiche, die glasklares Wasser haben. Und
Folie?
Folie geht schon,
okay.
Aber er muss halt dann auch ein bisschen sich selber überlassen werden. Er braucht Wasserpflanzen, Bewuchs, also nicht nur Seerosen, sondern eben auch andere Pflanzen, Uferbewuchs. Aber es nutzt alles nichts, wenn drumherum keine Insekten sind.
Ist es falsch, wenn ich da so, ich mache da teilweise so mal einen Löffel Teichschlammentferner oder sowas rein, weil das alles so veralgt, oder ist es gut, die Algen?
Algen sind in Maßen gut. Wenn sie überhand nehmen, muss man sie bekämpfen, weil dann so ein Gewässer eutrophiert und kippt. Mhm. Also in so kleinen Gartenteichen hat man vermutlich keine andere Wahl, als immer wieder mal den Schlamm rauszumachen. Das würde ich im Spätherbst tun. Aber eben nie alles, sondern immer die Krabbler wieder reinsetzen. Das ist auch sehr wichtig, weil sie würden eingehen draußen. Und wenn wir die nicht haben, ist der schönste Teich für heimische Lebewesen nichts wert.
Es ist alles nichts wert ohne Insekten. Was machen wir denn da?
Wie gesagt, Totholz, ja. Laub liegen lassen, Wildblumen anpflanzen statt teure Stauden aus, was weiß ich, aus dem Gartencenter, dann hat man schon mal gute Chancen. Wir brauchen einfach Strukturen im Garten, wir brauchen Futter für die Insekten, und das sind nun mal heimische Pflanzen und nicht importierte oder gezüchtete, und dann hat man schon mal gute Chancen. Ich meine, das Tolle bei Insekten, entschuldige, ist ja, dass die meisten fliegen können und somit auch durchaus einen Lebensraum, den wir schaffen, wieder besiedeln können. Ganz tolles Beispiel. Wir hatten im letzten Sommer auf meinem Grünstreifen auf der Ständlerstraße ein wunderbares Konzert von Feldgrillen. Ich wohne seit über 20 Jahren hier. Das war das erste Mal, dass Feldgrillen sich dort angesiedelt haben. Und ich meine auch jetzt, wenn es schön trocken und warm ist, schon wieder welche Zirpen gehört zu haben.
Also wir versuchen auch im Garten nicht den Rasen, sondern eine Wiese entstehen zu lassen natürlich. Und damit es nicht ganz so unerträglich ist für manchen Gartennachbarn, mähen wir praktisch einen Weg, und wir lassen aber dann auch einen Teil stehen sozusagen. Ne?
Also genau.
Ja. Best of both worlds. Und in dem Teil, der nicht gemäht ist, was findet man da?
Insekten.
Grashüpfer, Insekten, alles Mögliche. Die sind da. Ja. Totholzhaufen, Benjeshecke, Teich, Steingarten. Fällt uns noch was ein? Einheimische Pflanzen, das fand ich auch ganz spannend. Vor der Zertifizierung bin ich dann mal durch den Garten durchgegangen und bin erschrocken, wie viele invasive Pflanzen, Stauden etc. da angepflanzt sind, die ich so als solche gar nicht erkannt hätte. Du denkst als Laie, der Sommerflieder, da gehen die Bienen hin, das ist ja toll, aber das ist eigentlich invasiv, der hat da eigentlich gar nichts zu suchen.
Genau, also der ist bei uns ja eigentlich schon angekommen, du wirst kaum einen Baggersee finden, wo nicht massenhaft von dem Zeug wächst. Er bietet zumindest Nektar und Pollen, aber er, hast du recht, er ist nicht einheimisch. Nein. Und somit auch keine Futterpflanze für Raupen zum Beispiel. Aber wenn man sich da informieren will, da gibt es ja Berge von Literatur. Es gibt ein paar ganz tolle Influencer im Netz, die über mehr oder weniger tägliche Reels berichten, was alles toll ist im Garten an sogenanntem Unkraut. Und ich denke, da kann man sich ganz viele Infos holen und beim Unkrautzupfen einfach mal gnädig sein, wie beim Wiesenschaumkraut zum Beispiel.
Ja. Und es ist auch unglaublich spannend, wenn man dem wirklich seinen Lauf lässt, der Natur. Natürlich, also ein bisschen Sachen muss man einschränken, ne? Sonst verdrängt es alles andere. Also man versucht schon so ein bisschen eine Waage zu halten, aber was für Sachen sich ansiedeln, wo ich gesagt habe, das habe ich doch nicht angepflanzt, wo kommt denn das jetzt her? Hui, und das pinke Blümchen habe ich auch noch nie gesehen, das ist zum ersten Mal da. Ja? Also der Garten verändert sich jedes Jahr aufs Neue.
Ja.
Und siedeln sich da immer neue Pflanzen an Stellen. Ja, es ist ein richtiges Überraschungsei geworden, der Garten.
Ja, und am Ende ist das an Wildpflanzen und Wildkräutern, was man angepflanzt hat, auch oft nicht mehr da, wo du es hingesetzt hast, sondern die suchen sich einen neuen Platz. Wenn ich da an meinen Fingerhut denke, der ist nicht mehr da gekommen, wo ich ihn gesetzt hatte, aber ein paar Meter weiter hat es ihm offensichtlich besser gefallen. Da hat es dann eben geklappt mit der Keimung und jetzt wächst er halt da. Und da muss man aber dann als Gärtner einfach durch.
Da muss man durch. Jetzt nochmal zum Projekt Münchner Urviecher, zu den Tieren. Habt ihr da bereits von diesen ganzen Sichtungen, gibt es da schon Auswertungen, dass wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte jetzt unbedingt mal eine Mauereidechse sehen, erkundige ich mich doch bei der Reptilienauffangstation, ob es da einen Spot gibt in München. Gibt es da schon solche Kartierungen?
Wir sind dabei. Also wir haben da einen ganz wunderbaren Menschen, den Markus Wiesner, der die Daten für uns sammelt und einpflegt. Aber noch kristallisiert sich da nicht viel raus. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Mauereidechsen sehen will, Schlachthofviertel, Brachflächen, im Norden Münchens in Freimann findet man zum Beispiel die Mauereidechsen.
Panzerwiese?
Panzerwiese hat man eher Zauneidechsen. Da gibt es schon so ein paar Stellen, aber es ist ja wie beim Pilzesammeln. Man sollte die nicht ganz genau benennen, weil es gibt ja auch Idioten, die die Tiere wegfangen oder die finden, eine Schlange hat im Stadtgebiet nichts zu suchen. Deswegen wird man das nicht auf Straße und Hausnummer festlegen. Aber wo wir schon tolle Ergebnisse haben, sind bei den europäischen Sumpfschildkröten. Da haben wir ganz klar einen Hotspot im Isar-Amper-Einzugsgebiet ausgemacht und da haben wir jetzt die Tiere ausgewertet, die in den letzten 20 Jahren zu uns als Findlinge kamen und die genetisch auch nach Süddeutschland passen. Da sind auch Ausreißer dabei, die genetisch eher nach Spanien oder nach Frankreich zum Beispiel passen würden. Dies sind vermutlich Tiere, die aus dem Terrarium oder aus dem Gartenteich abgehauen sind. Aber man kann schon rausfinden, wo gibt's die Tiere, in welchen Großräumen. Ringelnatter zum Beispiel, Perlacher Forst, wunderbar.
Du sag mal, und so ein Findling, so eine Sumpfschildkröte würde nicht zu mir passen in meinen Teich?
Wenn du deinen Teich im Moment noch gut einzäunen würdest, schon. Wenn die aber in den Auermühlbach abwandert, hat sie schlechte Karten. Okay. Für die braucht man schon relativ große Teiche.
Ja, der ist vielleicht so, mal so 3-4 Quadratmeter.
Zu klein. Ja, ist zu klein, ja.
Okay. Aus der Traum.
Ja, aber dafür hast du eine Ringelnatter im Garten. Für die reicht's.
Wie ist es denn? Du hast gerade gesagt, die werden auch zu euch gebracht, so verletzte Tiere und wildert sie wieder aus?
Ja, also was wieder auswilderbar ist, also auch legal auswilderbar ist, versorgen wir tierärztlich. Also wir kriegen ganz viele verletzte Ringelnattern. Die lassen wir dann in Chelonia frei, weil wir da schon einen Ringelnatterbestand haben. Und wahnsinnig viele Frösche, damit die Tiere auch eine Lebensgrundlage haben.
Ihr habt eine richtige Froschzucht so als.
Ja, unser Zuchtteich für die europäischen Sumpfschildkröten ist echt ein Froschbiotop geworden und da sitzen dicke Brummer drin, das glaubst du nicht. Wir haben gerade einen, wenn der quakt, hat man echt das Gefühl, da sitzt ein Alien und es ist ein richtig fetter Klotz, also mindestens so groß wie meine Handfläche. Mhm. Und denen gefällt's da. Und in der Nachbarschaft gibt's auch Teiche und in diesem Rest Auwald an der Isar entlang finden die über den Sommer dann tolle Lebensbedingungen.
Wie ist es denn so ein Tier des Monats? Sind die auch zu adoptieren, sage ich jetzt mal, solche Wildfänge, die verletzt waren, oder werden die alle ausgewildert?
Also wir
oder gibt's halt, Patienten,
nee, gibt es leider nicht. Wir halten uns da an die Vorgaben des Naturschutzrechts. Ein heimisches Wildtier, das in Menschenobhut kommt, darf gesund gepflegt werden und muss dann freigelassen werden. Mhm. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Erdkröte haben, die vom Waschbären angefressen ist und deren Bein fehlt, die kann ich nicht auswildern, die schläfern wir auch ein.
Ach, die schläfern
ja.
Ein.
Ja. Also ein Tier, das in der Natur nicht lebensfähig ist, schläfern wir in der Regel ein oder wir lassen es in Chelonia frei, wo wir zufüttern können.
Also die wird dann wirklich mit der Pinzette noch gefüttert?
Nee, die kriegt schon Insekten halt und bleibt dann in einem unserer Gehege, wo wir sicher sind, da kann ja jetzt nichts weiter passieren. Aber in der Regel werden die eingeschläfert, weil wirklich eine Freilassung im Biotop nicht möglich ist. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel eine Ringelnatter kriegen, die am Schwanz verletzt ist, der wird amputiert und wenn er verheilt ist, darf die wieder raus.
Ja, also dann würde ich sagen, mach noch mal einen Aufruf, Markus, dass die Leute sich bei euch melden und Sichtungen. Ich glaube, da gibt es auch so einen QR-Code, den man irgendwie einscannen kann und dann macht man seine Fotos da rein und
genau.
Gibt so eine bestimmte Seite, wo man die Münchner Urviecher melden kann.
Genau, also wir haben auf unserer Homepage www.reptilienauffangstation.de, wir werden es aber auch nochmal in die Shownotes schreiben, die Möglichkeit für euch geschaffen, dass ihr, wenn ihr so ein Tier sichtet, egal ob in eurem Garten oder beim Wandern in München und im Münchner Umland, könnt ihr die melden, guckt genau hin, es ist unglaublich toll, was man da wieder entdecken kann, meldet uns das und wir versuchen ein Bild draus zu kreieren, damit wir dann zum Beispiel auch mit der Parkverwaltung, mit dem Kreisverwaltungsreferaten, mit dem Landratsamt gucken können, kann man da was machen. Das klappt nicht immer, aber relativ häufig. Wenn natürlich so eine Baubrache irgendwo ist und da bebaut werden soll, wird es schwierig, aber man kann im Umfeld zum Beispiel was machen. Wenn ich an die S-Bahn-Trassen denke, da gibt es schon tolle Bestandsstützungsmaßnahmen, die die Deutsche Bahn macht und wir könnten da unterstützen. Also raus, gucken, melden und dran freuen. Das wäre ziemlich klasse.
Ne? Ja, und wenn ihr euch noch besser auskennen wollt, mit was ihr es denn überhaupt zu tun habt, bevor ihr es meldet, dann bestellt doch gleich den Artenführer. Und zwar heimische Reptilien und Amphibien in Deutschland gibt es bei der Reptilienauffangstation zu bestellen unter, ich sage euch die E-Mail-Adresse, presse@reptilienauffangstation.de, kostet 4,95 € und da sind die ganzen heimischen Tiere, Amphibien und Reptilien zu finden.
Genau, und das kann man noch ergänzen durch unseren Flyer, heimische Reptilien und Amphibien. Den haben wir extra auf sehr dickes Papier gedruckt, also nicht wie einen normalen Flyer, dass man ihn quasi in der Jackentasche zum Wandern mitnehmen kann und vielleicht bestimmen kann, wem bin ich da gerade begegnet.
Also spannend auf alle Fälle, sowas selber zu entdecken. Super.
Ja, ja. Und es macht total viel Freude, was ich jetzt noch an Geschichte erzählen möchte, kurz. Ja. Wir sind ja in der Kaulbachstraße, also wirklich direkt an der U-Bahn-Uni. Und allein, was im Englischen Garten gesichtet wird, also in direkter Nachbarschaft, mitten in der Stadt, ist super. Aber wir haben noch einen Nachbarn, das ist ein Priesterseminar. Das übrigens, in dem der Herr Ratzinger studiert hat, also der ehemalige Papst. Und die haben einen ganz wunderschönen ein bisschen verwilderten Garten, der direkt an das Unigelände angrenzt, wo die Auffangstation auch untergebracht ist. Und wir haben einen Anruf gekriegt, dass da eine Schlange sei. Und sind dann rübergegangen, haben uns das angeguckt, natürlich niemand gefunden. Und bei den Seminaristen war auch ein junger Mann aus Indien dabei, der dann gesagt hat, ja, also in Indien stellt man den Tieren eine Schale Milch hin. Das haben sie gemacht, dann haben sie Eier ausgelegt in der Hoffnung, dass die Schlange die frisst. Die hat der dort lebende Fuchs gefressen. Wir haben also in der Nachbarschaft ein Füchslein, mitten in der Stadt.
Wahnsinn, ja.
Okay. Ja, und am Schluss haben wir die Schlange dann gesichtet auf einen Komposthaufen, und zwar eine Ringelnatter, was dann dazu geführt hat, dass das ganze Priesterseminar bei uns zu Besuch war, unter anderem auch eine Nonne, die früher in Südamerika in der Mission gearbeitet hat. Und das war wunderschön, diese kleine alte Dame war glückselig, als sie eine Boa auf dem Arm hatte, weil die kannte sie aus Südamerika. Und mittlerweile machen die echt viel für die Ringelnattern im Garten. Und sowas kann funktionieren. Und es zeigt eben auch, dass die Stadt oft ein besserer Lebensraum ist als die in Anführungszeichen Natur auf dem Land. Genau. Und deswegen haben wir gesagt, die Stadt muss mit einbezogen werden, weil es dort Lebensräume gibt. Wenn ich nur mal im Westpark gucke, mal abgesehen von den ausgesetzten Rotwangenschildkröten, da gibt es heimische Tiere, die dort leben, weil wir durch den Park einen Lebensraum geschaffen haben.
Das wäre natürlich auch ganz wichtig, sowas der, ja, sag ich mal, der Jugend, den Kindern beizubringen, ne? Also vielleicht so Exkursionen zu machen. Ich weiß, ihr seid natürlich wahnsinnig eingespannt zeitlich, ne?
War jetzt ja, so eine wobei, na, du wirst lachen, wir sind dran. Allerdings jetzt nicht zwingend mit Exkursionen, die können wir im Moment nicht stemmen. Wir können nur bei den Führungen in Chelonia, wenn man ein Tier sehen kann, es den Menschen zeigen. Aber wir arbeiten gerade dran, eine Unterrichtseinheit zu basteln, die man Schulen und damit Kindern und Jugendlichen an die Hand geben kann. Die soll ein bisschen interaktiv sein, die ist computerbasiert, wo man dann hoffentlich auf angenehme, also sympathische Art und Weise Kindern wieder beibringen kann, was wir zwar in der Schule gelernt haben, weil wir ja nicht mehr ganz taufrisch sind, und was heute einfach leider nicht mehr in der Schule Thema ist. Weil ich musste noch lernen, wie eine Ringelnatter ausschaut. Und wenn man heute einen jungen Feuerwehrler hat, der mit einer Stahlkiste kommt und meint, er hat eine giftige Schlange gefangen und da kommt ein Ringelnatterbaby raus, der hat's in der Schule nicht mehr gelernt, und das sollte sich wieder ändern.
Ja, aber was halt auch wichtig ist, weil du sagst irgendwie interaktiv etc., ich denke, die Kinder, die müssen raus in die Natur unbedingt, ja?
Ja, nur kann ich das nicht bieten. Das wäre dann Aufgabe der Schule.
Ja.
Oder eben auch von Vereinen, von gibt es ja einige Angebote. Wir können jetzt nur den Part leisten und dann muss sich jemand anschließen.
Ja, super. Ach, jetzt freue ich mich schon wieder, wenn es in den Garten geht. Du kommst aber jetzt auch mal vorbei, wenn es
wieder ist. Ich komme auf einen Kaffee, ja, versprochen.
Okay. Wie geht's denn bei uns weiter? Ich hätte einen Vorschlag. Es gibt ja immer diese typischen Sommerloch-Themen in der Zeitung, und dann
Yippie,
dann gibt es ja immer so Nischna-Schnappis und gefährliche Exoten und so weiter. Ich sag mal, Medienangst und Realität.
Ist ein sehr gutes Thema, noch dazu, wo es ja gerade wieder akut ist, weil ja gerade ein Alligator gejagt wird in einem Wasserrückhaltebecken. Und weil vor wenigen Wochen eine ausgesetzte Anaconda in einem Bach gefunden worden ist. Also nicht immer ist es nur Sommerloch, aber ich kann dir da Dinge erzählen. Ich sag nur Lotti.
Lotti war, glaube ich, eine Geierschildkröte.
Das Monster von Irsee. Aber wir hatten das auch direkt bei München. Wir hatten hier ja auch schon ein Monster. War auch eine Geierschildkröte, der Eugen.
Der Eugen.
Jetzt komme ich nur nicht drauf, wie der Weiher hieß, aber Bis zur nächsten Folge weiß ich's.
Okay, da bin ich gespannt, was für Monster da überall unterwegs sind.
Oh ja.
Ja, dann ciao und servus und bis dahin, Markus.
Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Reptilien-Auffangstation München, der Podcast.